Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Dreipod, das Popkultur-Ranking im Podcast-Format.
Wir präsentieren euch jeden Monat unsere Top 3 Nominierung aus der Welt der Popkultur.
Wir nominieren reihum zu einem vorher festgelegten Thema, kennen aber untereinander die Top 3 der jeweils anderen im Vorfeld nicht.
Es geht um Musik und Interpreten.
Um Filme und Serien.
Um Hörbücher, Computerspiele, um popkulturelle Phänomene aller Art.
Wir sind
Micha,
Björn
und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung. Hallo liebe Liebenden, hier ist ja wieder euer Podcast der Herzen, der Lauschangriff für die ganz besonderen Stunden, die sinnliche Massage für euer Trommelfell. Heute mit zwei ganz besonderen Kandidaten. Kandidat Nummer 1 wird im Mai bereits wehmütig, wenn er an das Ende des Sommers denkt. Musikalisch mag er es oft melancholisch, zum Herbst hin pfeift er gerne mal den Wind of Change. Auf der Tanzfläche hingegen lässt er es gerne krachen. Dann eskaliert er am liebsten zu Rock'n'Roll-Songs aus den 60ern und macht Hebefiguren mit Wassermelonen. Der Barney von Dreipod, hier ist der wunderbare Björn.
Olé!
Der zweite im Bunde hat ein Faible für Tribal Tattoos und für George Clooney. Ob Hawaii, Sizilien oder Thailand, er entführt dich in Hotelresorts der ganz besonderen Art. Er mag Doktorspiele, also ich meine Krankenhausserien. Darüber hinaus ist er eine wahre Rhetorikrakete, denn selbst mit den absurdesten Nominierungen bekommt er seine Mitstreiter regelmäßig überzeugt. Bitte einen donnernden Applaus für unseren Metamann, den Micha.
Schönen guten Abend.
Mein Name ist Daniel. Ich sage Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Happy New Year und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Jahr Herzblatt, Dreipod.
Ach, schön.
Schön, dass ihr wieder da seid.
Welche drei Frauen hast du denn für mich mitgebracht?
Den Micha und den Micha.
Da fällt die Auswahl nicht so leicht.
Apropos Micha, ja. Wie war denn das Popkulturjahr 2025 für dich?
Gut, doch, da waren einige sehr, sehr schöne Sachen dabei. Und wir haben ja schon festgestellt, dass wir schon von Anfang des Jahres, und da spreche ich, glaube ich, auch für euch schon mal so sortieren, was könnte was werden. Und da kam doch einiges dazu. Und ich habe festgestellt, dass ich ja so ein paar Sachen schon abgedeckt habe in den letzten Jahren. Also bestimmte Rubriken, wenn es jetzt um Serien geht oder Filme oder sowas. Ne? Und ich halte dann besonders Ausschau nach Gattungen, wo ich noch nichts hatte.
Ist es so?
Und ja, und gibt ja so, also Romane haben wir ja noch gar nicht gehabt hier zum Beispiel oder Computerspiele, zumindest bei mir nicht. Und ich habe tatsächlich diesmal eine neue Gattung, die ich bisher noch nicht hatte, mit dabei. Und das hat mich dann selber überrascht.
Björn, wenn du so zurückblickst auf das Jahr 2025.
Ja, das war ein schönes Jahr und popkulturell gesehen
ja,
war es für mich ein schwächeres Jahr.
Mhm.
Was aber im Abgang
nur an dir
liegt, noch mal eine ordentliche Würze erhielt.
Mhm.
Nichtsdestotrotz auch
wie ein Sommelier.
Ja.
Im Abgang eine ordentliche Würze. Ja, unser Popkultur-Sommelier, der Björn.
Das klingt gut.
Ja?
Endlich mal was mit Niveau hier.
Endlich ein Titel mit, ja.
Hm? Ich habe aber auch ganz andere Arten von Kategorien dieses Mal dabei als sonst, wird euch sicherlich auch überraschen. Auch weil ich bewusst versucht habe, den Blickwinkel mal etwas zu weiten.
Hm.
Und das können wir uns ja nicht angeben, das ist ja interessant.
Ja.
Dann hast du diesmal eine Zeitschrift mit dabei, die du im Flieger geöffnet hast.
Ja, stimmt, da war ja was. Die Älteren erinnern sich.
Nur selber, Daniel.
Ihr wisst ja, ich bin sehr konservativ, mag keine Veränderung, deswegen ist bei mir alles wie immer eigentlich. Also lasst euch überraschen.
Also 3 Konzerte.
So in etwa, 2 bis 3. Aber Spaß beiseite, was ich tatsächlich immer sehr schön finde an diesem Jahresrückblick, ist mich wirklich nochmal sehr bewusst mit dem zurückliegenden Jahr zu beschäftigen. Also was habe ich so erlebt, was habe ich gemacht, was habe ich gehört, gelesen, gesehen, und das finde ich, das ist immer ein sehr schöner und sehr bewusster Prozess. Und ich habe mir jetzt gerade wieder die Frage gestellt, würde ich das normalerweise so machen, wenn dieser Podcast nicht wäre? Also insofern, das ist ein sehr schönes Ritual, das jedes Jahr aufs Neue zu machen und ja, nicht nur in anderen Lebensbereichen, sage ich mal, zurückzublicken und ein Resümee zu ziehen, sondern ja, auch tatsächlich, was so popkulturelle Ereignisse und Erlebnisse angeht. Das finde ich sehr schön.
Muss man ja vielleicht nochmal dazu sagen, ne? Das hatten wir in der letzten Folge gesagt, aber wer jetzt ganz unbedarft hört, was das alles umfasst, ne? Wir haben ja schon ein paar Sachen genannt. Es kann, das kann ein Song sein, es kann ein Album sein, es kann ein Konzert sein. Aber auch wirklich was wir vielleicht noch gar nicht hatten. Filme, ja. Serien ja sowieso. Also alles, was Momente, Popkultur-Momente könnte es auch sein. Und alles, was halt zum Thema Popkultur gehört und was uns halt eben persönlich ganz besonders in diesem Jahr erreicht hat. Aber es muss auch in diesem Jahr dann erschienen sein, weil die Diskussion hatten wir ja auch schon mal,
ja.
Daniel.
Das stimmt.
Ich, ne? Also nicht, dass du hier plötzlich der Pate zum ersten Mal schaust und sagst, habt ihr eigentlich von diesem Film schon gehört? Mit dem Sohn, der nicht Gangster werden will und dann doch Gangster wird.
Ja.
So was halt mit dem Erscheinungsdatum.
Wie Björn baut
glaube ich, das kann man mehr oder weniger eng sehen.
Ich wollte gerade sagen, also die ganzen Kategorien, die Micha gerade aufgezählt hat, inklusive der Regel Beugungen und Dehnungen, die ihr jedes Jahr vornehmt und euch erlaubt und rausnehmt, könnte man sagen.
Das ist so ein Ding, ne, bei uns. Das ist so, wenn das kennt ihr ja auch von Partnerschaften, von Familie oder in anderen sozialen Kontexten, wenn man Regeln vereinbart.
Ja.
Und dann zum Beispiel die Eltern oder als Führungskraft, man selber diese Regeln immer wieder nicht einhält, dann erodieren die im Laufe der Zeit.
Hat hier stattgefunden in diesem Podcast oder was willst du damit sagen?
Mehr möchte ich damit nicht sagen. Ne? Und dann irgendwann
sagen, Daniel und ich sind deine Eltern oder wer hat hier mit dem Erodieren angefangen?
Du kennst doch auch den Satz, Björn, du hast mir was versprochen, bevor ich auch auf Aufnahme gedrückt habe.
Ne? Was denn, Papa?
Ja, genau. Dass du dich zusammenreißt und benimmst heute, ne?
Ja.
Du fängst übrigens an.
Also ich bin regeltreu und ich muss sagen, Regeln, Björn, das kannst du dir, das kannst du dir gerne mal auch gerne mal ein Stammbuch schreiben. Regeln sind das, was das Spiel schön macht.
Top 3 gute Vorsätze. Na, Björn, wie wär's?
Ja. Das ist ja schon zu spät, das neue Jahr läuft ja schon.
Apropos gute Vorsätze. Also für alle da draußen, die sich vorgenommen haben, endlich mal gute Podcasts zu hören und vielleicht wirklich irrsinnigerweise zum allerersten Mal bei uns reingeschaltet haben. Wir werden reihum unsere Top 3 Popkultur-Highlights für das Jahr 2025 nominieren. Der Björn fängt an, dann ist der Micha dran. Ich runde die Runden heute jeweils immer ab. Wir wissen nichts über die Nominierung des jeweils anderen, werden uns jetzt hier gleich on-air überraschen und damit ist, glaube ich, alles gesagt. Am Ende dieser Folge, das haben wir ja, darüber können wir eigentlich auch nochmal sprechen, das haben wir vor einem Jahr beschlossen, dass wir uns gegenseitig auch überraschen, was die Themenauswahl angeht.
Und da wäre es erst ein Jahr her oder zwei Jahre, Björn?
Ich glaube,
Daniel heißt er. Zwei Jahre, oder? Björn, was meinst du?
Ich sage
das ein ist, Jahr. Nee, das machen wir seit einem Jahr.
Okay.
Ja.
Das kommt mir länger vor, was auch immer das heißen mag.
Genau. Also am Ende der Folge darf ich dann raushauen, worum es beim nächsten Mal geht, weil diese Folge mit dem Jahresrückblick ja traditionellerweise feststeht, nicht wahr?
So. Ich dachte, du hättest dir die gewünscht.
Genau.
Ich habe dich auch so verstanden, aber.
Lustig. Ja. In diesem Sinne, Top 3 Popkultur-Highlight 2025. Björn, die Wette gilt.
Also, wenn ich auf meine Liste gucke, und das tue ich gerade, der Dinge, die ich so im Laufe des Jahres gesammelt habe, dann stehen da diverse Staffeln und Folgen aus Serien drauf. Da steht ein paar Mal was vom Podcast. Da stehen Dokumentationen drauf und Filme. Und nichts davon hat es in meine Top 3 geschafft. Einer kleinen Ausnahme, aber denn ich habe ja schon gesagt, ich habe ein bisschen den Blickwinkel geweitet und bin wieder näher an mein Herz gerückt, was immer der richtige Schritt ist.
Schön.
Und was waren denn so wirklich Momente, die im Herzen geblieben sind? Und im Herzen geblieben, Daniel, ist ein Moment, bei dem du dabei warst. Aber nicht das, was ich wette, du denkst nicht an das, was ich jetzt meine.
Ich habe ein bisschen Angst, aber.
Es war ein Moment, in dem wir zusammen in Berlins legendärer Hafenbar zu Gast waren. Tanzen an einer wunderschönen Schlagerparty, Stimmen in Aspik, immer freitags in einer der ältesten Diskotheken Berlins. Da ist es ja normalerweise so, dass da laufen die Klassiker. Schlagersongs aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern. So. Und selten ist es so, dass man mal wirklich ein brandaktuelles Lied hört. Aber an jedem Abend war das so. Und das Lied ist mir sofort in den fröhlichen Teil meines Herzens reingeschossen. steht für mich jetzt ein bisschen stellvertretend für diese wundervollen Hafenbarabende, von denen wir jetzt also in diesem Jahr und auch im vergangenen schon ein paar hatten. Und es ist ein Jahr, ein Lied aus dem Jahr 2024. Aber es ist der erfolgreichste deutsche Song des Jahres 2025 von den Streaming-Anzahlen her. Und deswegen glaube ich, kann man den hier auch heute noch gut bringen. Und damit ihr auch wisst, was ich meine, spiele ich ihn euch einfach mal an.
Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Ich glüh gern vor, ich geh gern aus, mir haut's die Sicherungen aus. Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Ich saug die Kernkraftwerke leer, ich lauf auf 8000 Ampere. Wär ich ein Möbelstück,
ja.
Das Lied Wackelkontakt von Eumara.
Mhm.
Einfach pure gute Laune. Schon im ersten Moment dachte ich, yes, das macht richtig Spaß. Die jungen Menschen um uns herum sind richtig eskaliert. Und man denkt so, oh wow, was ist hier los? Es breitete sich auf einmal auch eine ganz andere Energie aus. Und es steht für mich einfach stellvertretend dafür, dass wir ein paar Mal in diesem Jahr feiern gegangen sind. Und dieses Feiern wieder so richtig, ich das wieder so richtig genossen habe.
Das heißt, du hast das da auf der Tanzfläche zum allerersten Mal gehört?
Ja. Zum allerersten Mal und war auch erst so irritiert, was soll das jetzt? Ja. Erst kein Wort verstanden, dann dieser komische Techno-Beat. Ja. Dann nur gemerkt, die ganzen jungen Leute eskalieren. Okay, es muss also irgendwie schon bekannt sein und dann mal zugehört und dann irgendwie so, dann erst mal rausgehört, wäre ich ein Möbelstück, dann wäre ich eine Lampe aus den 70ern. Ja, ich glühe gern vor und so weiter. Und dachte ich.
Ich gehe gern
genau,
aus.
Genau. Ich dachte, genau das ist es, was wie, genau wie das ist.
Wie haust die Sicherung raus?
Ja, ich habe wackel, schön
durchdekliniert. Das ist auch gut.
Und da muss ich sagen,
handwerklich ist das super.
Handwerklich ist das super. Das muss einfach mal auch so erstmal zusammengebracht werden. Und das haut mir einfach die gute Laune rein.
Also nominierst mal doch nochmal ein Bild von uns. Mal doch mal kurz nochmal ein Bild von uns. Du bist auf der Tanzfläche. Was lief vorher?
Das, also ich kriege ich nicht mehr hundertprozentig genau hin. Nee. Ich vermute wahrscheinlich auch schon so ein bisschen Abtempo natürlich. Vielleicht war es ein bisschen rockig auch. Ja, ich habe jetzt keine konkrete.
War jetzt nicht Biene Maya und dann kam das.
Nein, okay. Also es ist sicherlich schon schneller auch davor gewesen. Vielleicht lief auch sowas wie Cordula Grün oder so, was auch schon seit ein paar Jahren ja bekannt ist als Gassenhauer.
Das ist interessant, weil diese Entwicklung, ich war ja auch mal in der Hafenbar vor ewigen Zeiten, glaube ich auch noch andere Location. Und ich hätte immer noch gedacht, dass die total auf dieser Retro-Nostalgie-Welle wären. Dass jetzt diese Sachen, die jetzt ein bisschen mehr nach Ballermann klingen, also jetzt, wo du es sagst, macht das total Sinn, aber hätte ich jetzt nicht gedacht. Insofern war ich jetzt schon überrascht, dass da ein Kulturwandel.
Das ist schon gut, also sie haben das geweitet, sie spielen auch Seed und sowas. Ja. Und ich finde, das ist interessant, dass du sagst, für mich klingt es nicht primär nach Ballermann. Für mich klingt auch, ich verstehe, was du meinst und wahrscheinlich würde es da auch gut reinpassen, aber vielleicht liegt es an dem Charme, an diesem Witz, dieser textlichen Idee, dass es nicht ganz so primitiv klingt wie sonst. Es war zumindest nicht meine erste Assoziation. Also, ne, das ist, und das habe ich bei manch anderem Ballermann-Song, da gehe ich ja auch nicht ganz mit. Das ist nicht so meins oft.
Da fehlen auch die sexuellen Andeutungen, ne, bei dem Song.
Ja, das ist genau, das brauche ich. Ich bin eher Typ Bernd Stelter, das wisst ihr ja.
Mit seinem Oeuvre. Ja.
Hat mal Pech.
Ja, und es ist, ihr wisst ja, ich schäme mich nicht dafür, sowas hier rauszuhauen als ein Popkultur-Highlight des Jahres 2025. Weil es einfach für das steht, was mir in diesem Jahr an dem in Erinnerung geblieben ist. Und ich weiß noch, wie wir uns angeguckt haben in dem Moment, Daniel, und als wir so langsam den Text entzifferten, gut gelacht haben und die ganze Stimmung einfach, das ist für mich einfach was für 2025 stehen bleibt.
Naja, also cool. das wäre dann der Aufruf an die Hörerinnen und Hörer da draußen, falls sie das Lied nicht kennen, dann auch noch den Refrain zu hören, ne? Weil dieses Wackel, 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 Wackelkontakt, das klingt schon sehr lustig, ne? Und du hast es ja auch wunderschön beschrieben, wie dann die jüngeren Menschen um uns herum abgegangen sind. Die Stimmung war gut, es wurde wirklich sehr ausgelassen getanzt und insofern war das zeitgleich ein sehr witziger Moment. Und ich kann mich auch noch lebhaft daran erinnern, wie begeistert du warst und glaube ich auch unbedingt sofort herausbekommen musstest, welcher Song das ist, von wem, und ja, gleich am nächsten Tag ins Plattengeschäft gelaufen bist, um dir die... Ja,
ich bin zu Rom gefahren, nach oben, hab mich angestellt, standen aber ein paar Leute vor mir da beim Probehören gerade.
Ja.
Aber du musst erst mal rausfinden, du musst es ja erst mal dem Verkäufer das vorsingen.
Genau.
Kennen Sie dieses Wackel? Ja. Ja, also der Text ist witzig. Ich muss ehrlich sagen, der Beat, der macht's für mich ein bisschen kaputt. Also der ist mir ein bisschen zu derbe auf die 12. So dieser, ich finde den ein bisschen sehr grob. Aber der Text ist lustig. Also der Text reißt das so ein bisschen raus. Der hat was. Und wie Micha es eben auch so schön ausdrückte, der ist witzig durchdekliniert. So, der Beat, der geht mir dann tatsächlich zu sehr in die Ballermann-Richtung, und das turnt mich für gewöhnlich immer ein bisschen ab, aber für den Moment war es sehr lustig. Vor allen Dingen, weil wir es beide nicht kannten, uns anguckten und dann irgendwie in schallendes Gelächter ausbrachen, und ja, weil ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, wir sind die Einzigen im Raum, die diesen Song nicht kennen. Also ich weiß nicht, wie du das erinnerst.
Aber gleich so ein Spotlight auf euch.
Ja, genau. Roter Pfeil.
Ja,
raus mit denen, ja.
Wir würden Sie bitten, die Tanzfläche zu verlassen.
Genau, ja.
Björn, ich finde das schön, dass du einen Moment gewählt hast. So verstehe ich das ja, weil sonst wäre es ja auch 2024 und deshalb nicht zulässig. Mhm. Insofern finde ich das, jetzt mal ganz ehrlich, dass du das so ausweitest, weil es sind ja tatsächlich manchmal wirklich Momente, an die man sich zurückerinnert. Du erinnerst dich ja dann, klar, du erinnerst dich auch an eine Serie oder so, aber ich finde das eine sinnvolle Erweiterung, den Blickwinkel da so ein bisschen zu verändern. Und genauso habe ich es, mir ging es nämlich genauso, dass ich auch in meiner Top 3 ein beziehungsweise zwei Momente drin habe, die dann nochmal zwar Teil von was anderem waren, aber die nochmal besonders waren. Insofern kann ich das gut nachfühlen.
Schön.
Ja,
das ist doch, klingt doch nach einer perfekten Überleitung zu deiner Nummer 1, 3.
Zwei, was soll's. Könnte es sein. Das ist allerdings noch nicht der Moment, den ich, also der Moment muss noch ein bisschen warten, weil meine Nummer 3 ist etwas, was ich, ist eine Serie, die ich unter normalen Umständen gar nicht geschaut hätte, die ich nur deshalb geschaut habe, weil ich es musste über die Arbeit, weil ich darüber geschrieben habe und dann auch ein Interview geführt habe. Dabei mag ich eigentlich das Genre, und das Genre hat Daniel schon wahrscheinlich clevererweise schon zweimal erwähnt hier. Es ist nämlich eine Krankenhausserie. Aber eine Krankenhausserie aus Deutschland, das hätte ich mir freiwillig nicht angeschaut. Und deswegen ist meine Nummer 2 Krank Berlin.
Mhm. Ja.
Eine Serie bei Apple TV Plus. Ja. Ich sag mal ganz kurz, ich weiß, dass Björn sie auch gesehen hat. Insofern können wir da auch gleich, kannst da auch gleich noch was dazu sagen.
Denk nur daran, dass ich sie nicht gesehen habe und sie in meinem Pile of Shame steckt. Also vielleicht nicht zu viel spoilern. Ja, nee, Björn winkt ab, also, macht hier abwertende Handbewegungen in meine Richtung, aber gut. Das seht ihr jetzt natürlich nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich will das auch mal dokumentiert haben, so an der Stelle.
Es waren irgendwie komische Finger dabei, und also das ist schon sehr obszön gewesen gerade.
Ja, mit dem Mund hat er auch irgendwas gemacht gerade, ja.
Er spielt in einem Berliner Krankenhaus in Neukölln, und es ist ein sehr runtergewirtschaftetes Krankenhaus. Und da fängt eine Ärztin neu an, die aus München kommt, Dr. Susanna Parker, und die ist die neue Chefin der Notaufnahme. Und das Krankenhaus hat einen total schlechten Ruf, und man stellt auch sehr, sehr schnell fest, warum. Weil alle überarbeitet sind, es ist unterversorgt, es gibt nicht genug Mittel, es gibt zu viele Patienten, zu wenig Ärzte, zu wenig Pfleger. Und dann kommt noch dazu, dass diese Frau, die diese neue Stelle antritt, dass die Mitarbeiter, die sie eigentlich leiten sollen, ihr mit Feindseligkeit gegenüberstehen. Und sie eigentlich auch nur, das ist so ein Schleudersitz, das macht jetzt schon die so und so vielte Person innerhalb von weniger Monaten, und die wird da auch nicht lange durchhalten. Das ist zumindest der Meinung des Personals. Also ihr wird es richtig, richtig schwer gemacht. Und dann zeigt diese Serie, was so passiert, was für Patienten reinkommen. Also das ist dann sehr klassisch, was das für Fälle sind, aber auch was im Privatleben und im Berufsleben des Personals, also sprich von den Ärztinnen und Ärzten und dem Pflegepersonal, was da so passiert. Und warum ich die so beeindruckend fand, weil das so knallhart und so unsentimental erzählt wird. Es ist düster, das hat auch einen ganz besonderen Look. Das wurde in Berlin gedreht, nicht im Studio, sondern in einem stillgelegten, ich glaube, das war so ein Erlebnisbad in Ost-Berlin, was zu Ostzeiten noch war.
SEZ, ne?
Und genau. Und Ja, wer früher Emergency Room geschaut hat, dem wird einiges bekannt vorkommen, so an Storylines vielleicht oder an der Prämisse. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Also ganz im Gegenteil. Das ist wirklich, wirklich auf internationalem Niveau und hat mich, sowas habe ich wirklich aus Deutschland noch nie gesehen.
Ich erinnere mich, wie du sehr begeistert von dieser Serie berichtet hast. Kannst du noch mal erläutern, warum du sowas aus Deutschland so noch nicht gesehen hast? Also was macht's für dich so einzigartig, insbesondere aus deutschen Landen?
Wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, wie ich halt geprägt wurde durch Krankenhausserien. Also da, ob man will oder nicht, wenn man ein bestimmter Jahrgang ist, dann denk ich halt an Schwarzwaldklinik und ich denke an Aller Freundschaft und solche Sachen. Und die hatten dann immer was latent Peinliches, diese Serien. Und gerade Krankenhausserien ist es so, dass...
Wenn Sascha Hehn aus seinem weißen Zweier Golf Cabrio rausspringt, das ist doch nicht peinlich.
Nein, aber das waren ja auch die 80er, weil man hat auch den Eindruck, oder ich hatte den Eindruck, dass in diesem Genre wirklich wenig passiert ist. Klar, es sieht anders aus und die Leute haben andere Klamotten an, aber es war immer noch so das piefigste aller deutschen Genres. Und in anderen Genres hast du gemerkt, da ist in den letzten 10 Jahren super viel passiert. Also es gab Crime-Serien wie Four Blocks, es gab Mystery-Serien wie Dark, es gab Krimiserien wie Der Pass. Das waren alles Sachen, Produktionen, die sich international nicht verstecken mussten. Ich hätte keinem aus dem Ausland gerne eine deutsche Krankenhausserie gezeigt. Die würde ich zeigen, eben weil es eben sich diesem Genre-Klischees so entgegenstellt und halt nicht versucht, die breitmöglichste Masse anzusprechen, sondern wirklich sehr, sehr hart erzählt. Also noch mal härter, als ihr das gemacht hat vor 30 oder 35 Jahren. Mhm. Und weil du halt nicht diese klassischen Sympathieträger hast. Du hast Leute, die du lieb gewinnst, die dann aber wirklich sich moralisch völlig eigentlich diskreditieren und denen du eigentlich nicht mehr die Daumen drücken kannst, weil sie wirklich so asozial sich verhalten haben, aber das ist dann gutes Storytelling und gutes Drehbuchschreiben.
Apropos, wir hatten das geschrieben.
Das waren keine bekannten Leute. Der eine war selbst mal Arzt und das merkt man tatsächlich, okay, dass der eigene Erfahrung aus seiner Berufserfahrung reingeschrieben hat. Und der hat auch gesagt, das, was ihn kaputt gemacht hat, war dann auch dieser Kostendruck, dass du zum Beispiel, und das findet sich auch in der Serie, dass bestimmte OPs nur deshalb durchgeführt werden, weil die eine Quote erfüllen müssen. Was passiert, wenn bei dieser OP, die eigentlich vermeidbar war, wenn da was passiert? Wie fühlst du dich dann als Arzt?
Gruselig.
Ja, du hattest uns die ja, glaube ich, damals schon direkt empfohlen, ne? Als sie gerade rausgekommen war. Und was passiert, wenn Micha mir was empfiehlt? Ich guck's. Und zwar sofort, in der Regel. Und ich habe nach der ersten Folge eigentlich keinen Bock mehr gehabt. Die erste Folge hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich glaube, man kann auch, erzählt nicht zu viel, wenn man halt sagt, dass es damit direkt startet, dass man einen dieser Ärzte dabei sieht, wie er im Drogenrausch ist. Und Alkoholrausch ist, der so exzessiv gezeigt wird und auch ist. Und dann damit halt in diesem Zustand dann halt ins Krankenhaus kommen.
Um seinen Dienst anzutreten, nicht als Patient.
Und das ist, also das war für mich so unrealistisch. So war, also ja, klar, mit ein bisschen verkatert und so, ne, alles, aber das fand ich so unfassbar unrealistisch, dass ich dachte, nee, tut mir leid. Also, I doubt it. Da war ich einfach nicht mit drin, dass das noch stimmig sein kann. Und hatte eigentlich keine Lust mehr danach darauf. Dann haben wir nochmal gesprochen, Micha, ich habe dir das erzählt und du hast nochmal bekräftigt, dass es aber gut, dass du es aber gut findest und dass es gut weitergegangen ist. Dann habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, probierst du nochmal die zweite Folge. Und dann habe ich auch die gesamte Staffel an einem Stück weggezogen, weil alles, was du gesagt hast, stimmt. Es ist einfach mal was anderes. Es ist eine ganz andere Art von Arztserie. Es ist düster, es ist gut geschrieben, es ist auch spannend. Es ist wirklich dramatisch auch. Ich bleibe dabei, dass es over the edge ist, dass es so weit außerhalb dessen ist, auch nicht nur in Bezug auf diesen einen Charakter, sondern auch andere Situationen, dass es einfach nicht mehr realitätsgetreu ist. Das ist für mich nicht vorstellbar. aber als Kunstmittel, um die Dinge, die vielleicht 80% davon stimmen in der Realität mal oder 70, so zu überzeichnen und damit halt eben aber auch die Grausamkeit zum Beispiel dieses Kostendrucks, aber eben auch der Depersonalisierung des Patienten, des Menschen, der vielleicht auch Verantwortungsdiffusion in diesem Schichtsystem, auch was die Pflegekräfte angeht und so weiter. Das ist schon, das piekt schon an die richtige Stelle. Und ich konnte mich dann lösen davon zu sagen, okay, das ist halt, ne, das ist halt nicht realistisch, aber es ist bewegend. Und das ist eine schöne Wahl und bei mir auf der Longlist.
Also ich habe die Serie bekanntermaßen nicht gesehen, aber dass in dieser Berufsgruppe hochfunktionale Alkoholiker dabei sind, das kann ich mir erschreckenderweise tatsächlich vorstellen, ohne das gesehen zu haben.
Das glaube ich auch, klar.
Also, aber gut, ich kenne jetzt natürlich die Art der Darstellung und die mögliche Überzeichnung natürlich nicht. Wie viele Folgen, also ist jetzt eine Staffel draußen?
Eine Staffel ist draußen,
genau. Wie viele Folgen sind
das? 8 oder so, ich weiß gar nicht, 6, 7, 8, ja. Sowas in dem Dreh.
Wie lange geht eine Folge? Also ich überlege jetzt, wie ich mein Pile of Shame durchschaffeln kann, vielleicht so.
Ich glaube 40, 45, sowas, okay. In dem Dreh. Ja, es kommt aber auch für alle Leute, die sagen, irgendwie Apple TV Plus ist jetzt kein Streamingdienst, den ich habe. Das kommt dieses Jahr, also 2026, frohes Neues übrigens nochmal, kommt in die ZDF Mediathek, weil die Kooperationspartner waren. Also die haben das zusammen mit Apple TV produziert.
Sehr schön. Gut, also nochmal diese dringende Empfehlung mir gegenüber bekräftigt. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die eine oder andere Hörerinnen und Hörer jetzt anfangen, einen Apple TV-Account zu eröffnen.
Das kann man ohnehin nur jedem ans Herz legen.
Ja, das hast du ja auch schon mal.
Highest Standard.
Stimmt. Ja, das ist meine Nummer 3, krank Berlin.
Sehr schön.
Ja, Daniel, bei dir so.
Bei mir so, wie ihr mich kennt und wie es vielleicht zu erwarten war, ich halte wieder die Fahne hoch, wenn es um gute Videospiele geht. Ja. Und davon gab es auch im Jahr 2025 was. Und zwar erschienen, erst in einer Beta-Version, am 30. Oktober 2025, damit wir das auch mal klar haben, dass es auch wirklich in diesem Jahr war.
Sehr gut. Ganz neu.
Das muss man heutzutage ja betonen. Ja, es ist wirklich relativ neu. Im November ist dann die Release-Fassung rausgekommen. Die Rede ist von Ark Raiders. Jetzt gucke ich in zwei ratlose Gesichter und ich erkläre es auch kurz. Also Ark Raiders ist ein sogenannter Third-Person-Extraction-Shooter.
Ein was? Ist das der, von dem du mir schon erzählt hast?
Möglicherweise habe ich dir davon schon mal berichtet. Genau, herausgekommen auf PlayStation 5, Xbox und auf Windows-PCs. Es ist ja, also ein Third-Person-Shooter, also ein Spiel, wo man sich durch eine Welt bewegt, aus der dritten Personensicht sozusagen. Also man guckt der eigenen Spielfigur über die Schulter, also nicht aus Ego-Perspektive. Und das Ganze spielt in einer fernen Zukunft auf der Erde, in einem postapokalyptischen Italien. Und zwar, die Ausgangssituation ist, aggressive Maschinen haben die Welt erobert und die Menschheit in den Untergrund gezwungen. Ich hatte mir dann mal so die Gedanken gemacht, woran erinnert mich diese Atmosphäre? Und ich bin zu einer Mischung gekommen, die da heißt Krieg der Welten, Terminator und 12 Monkeys. Warum 12 Monkeys? Weil, ihr erinnert euch vielleicht, gerade in der ersten Hälfte des Films geht es ja darum, in der Zukunft, ne, Bruce Willis ist jemand, der auf die Oberfläche geschickt wird, um da Proben zu sammeln. Und er wird ja nachher dann quasi in die Vergangenheit, also die heutige Gegenwart, geschickt. Aber das hat mich das erinnert mich irgendwie sehr, sehr stark. Das Prinzip ist dahinter, man spielt alleine oder in Gruppen mit bis zu 3 Leuten, also mit bis zu 2 Mitstreitern sozusagen, spielt man einen sogenannten Raider. Und als Raider unternimmt man regelmäßig Beutezüge auf der Oberfläche. Ständig in Gefahr durch die Maschinen, aber auch durch andere Raider, also tatsächlich von anderen Menschen gesteuerte Spieler, die einem nicht per se freundlich gegenüberstehen müssen.
Wie wichtig ist da die Koordination innerhalb des Dreierteams?
Sehr, sehr. Manche sagen so, manche sagen so. Ich sage sehr.
Ganz kurz noch, also ja. Das sind dann Leute, die online mit dir spielen, mit denen, genau, du dich, weil ich bin ja völlig unbedarft, ja, mit denen du dich verabredest, oder sind das Fremde?
Das ist das Schöne, dazu komme ich gleich. Also es können Fremde sein, also man kann sich auch mit Fremden...
Die werden dann zu Freunden, meinst du?
Ja, genau, Fremde oder Freunde. Also ich erzähle nochmal ganz kurz was vom Prinzip und dann gehe ich nochmal tatsächlich auf dieses Miteinander ein. Jede Partie dauert maximal 30 Minuten und vor Ablauf dieser 30 Minuten muss man mit möglichst viel Beute im Gepäck einen Ausgang in den Untergrund gefunden haben. Also das kann so ein Aufzug sein, der dann in die Unterwelt fährt oder eine U-Bahn-Station. Das ist so von Karte zu Karte unterschiedlich. Noch ganz kurz, warum ich das gewählt habe. Also Punkt 1, es sieht fantastisch aus. Und ihr wisst ja, ich mag Spiele, die so immersiv sind, wo ich mich so wirklich in so eine Spielewelt verlieren kann. Also die Grafik ist großartig, die Landschaften sehen toll aus, das Sounddesign ist sensationell, weil es sehr, sehr viel darum geht, was höre ich aus welcher Richtung. Also man kann sich wirklich räumlich gut allein aufgrund der Geräusche orientieren, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, die Karten, die Landschaften sehen toll aus. Das können zum Beispiel, es gibt so eine Dünenkarte, so mit halb von Sand verschütteten Städten oder ein riesengroßer Raumhafen mit so ein altes Cape Canaveral sozusagen, nur in Italien. Lichteffekte sind toll, es gibt dynamisches Wetter, es gibt Gewitter, es gibt Stürme, es gibt auch Nachtmissionen. Das ist alles wirklich spektakulär inszeniert, gefällt mir sehr gut. Und es ist sehr, sehr spannend. Also die Maschinen, sprich die Computergegner, die sind sehr, sehr fordernd. Und man muss vorausplanen, man muss sehr wohl überlegt vorgehen und wie Björn es auch schon angerissen hat, eben auch möglichst koordiniert sein mit den anderen. Und um das jetzt auch aufzugreifen, was du gefragt hast, Micha, last but not least, es ist halt eben ein Spiel, was wir im Freundeskreis spielen. Und Freundeskreis...
Scheint ohne mich...
Ja, na, du hast ja dich vor 47 Jahren, glaube ich, ungefähr Pi mal Daumen circa aus der Videospielszene verabschiedet.
Moment mal ganz kurz, über Systeme haben wir noch gar nicht gesprochen. Also es läuft nicht über meine Datasette.
Nee, doch, Systeme hatte ich erwähnt. Also PlayStation 5, Xbox, Windows-PC, den du besitzt, aber das wird dich trotzdem, glaube ich, nicht zum Spielen animieren.
Nein, du weißt ja, dass mein Windows-PC. Ja, doch,
deswegen, es gibt's nicht mehr auf den 5,25 Zoll Disketten.
Nee, genau. Das wären auch ganz schön viele Disketten wahrscheinlich. Naja, und so gesehen, Micha, muss ich mir natürlich neue Spielgefährten suchen. Ne? Das lag ja nicht nur an mir. Also apropos, Grüße gehen raus an Otrox, Louis Parseval, Kadali, Max und natürlich an alle Bekloppten, die mich...
Wenigstens die Namen sind 40 Jahre lang dieselben geblieben.
Das stimmt. Auch Grüße an alle Bekloppten. Die Jagd auf Noobs wie mich machen und mich regelmäßig kurz vor der Extraction abknallen, das passiert dann auch. Und darauf wollte ich nochmal hinaus. Also man begegnet auch fremden Spielern und man kann also entweder tatsächlich über Voice-Chat miteinander kommunizieren, man kann sich aber auch Kurzbefehle, Kurz-Emotes sozusagen zurufen und man kann sich begrüßen und man kann auch einfach sagen, hey, nicht schießen. Und dann ja, muss man eben sehen, was passiert. Also ob man wirklich freundlich zueinander ist, ob man sich gegenseitig unterstützt und hilft, das ist immer so ein bisschen Wundertüte. Aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass viele auch sehr kooperativ unterwegs sind und dann gemeinsame Sachen gegen eben die bösen, teilweise übermächtigen Maschinen machen. Und es macht unheimlich viel Spaß. Es ist, wie gesagt, es ist fordernd, es ist spannend. Es macht Spaß, da koordiniert und abgestimmt miteinander über so eine Karte zu rennen. Und ist einfach ein wunderbarer Zeitvertreib und muss sagen, ist tatsächlich jetzt eine Weile her bei mir persönlich, dass mich ein Online-Spiel dieser Art so gefesselt hat. Und deswegen ist das meine Nummer 3 in diesem Jahr.
Das sind Teams von 3, 4 Leuten, meintest du?
Von 3,
mit maximal denen man 3.
Du kannst 3. Okay. Du kannst solo losziehen, du kannst zu zweit losziehen, aber auch zu dritt. Also da.
Und das heißt, du triffst dann manchmal andere Dreier-Teams?
Ja.
Die eine andere Mission haben oder die gleiche wie du?
Also jeder kann unterschiedliche Quests haben, also Aufgaben, die einem bestimmte Charaktere aus der Unterwelt sozusagen mitgeben. Also das sind so Sachen wie finde das, sammel jenes, relativ einfache Missionen. Aber das spielt keine Rolle. Also ob man ja jetzt gleiche Missionen hat oder nicht, das spielt eigentlich keine Rolle. Wichtiger ist, dass eigentlich alle immer auf der Suche, also auf der Jagd nach der hochwertigsten Beute sozusagen sind. Mhm. Es gibt natürlich ganz viele Gegenstände in ganz unterschiedlichen Güteklassen, sage ich mal. Und natürlich ist dann jeder immer auf der Jagd nach dem besten Loot, wie wir Gamer sagen.
Das heißt, dein Charakter der behält die Beute und kann sich dadurch sozusagen im Zeitablauf, kannst du dich dadurch verbessern für das die nächste ist
das,
Mission.
Genau, und das ist tatsächlich das Gemeine und tatsächlich auch das sehr Spannende. Wenn es mir nicht gelingt, lebend von dieser Karte zu kommen, also binnen 30 Minuten einen Extraction-Punkt, ne, also einen Aufzug, U-Bahn-Station etc., einen Extraction-Punkt zu finden, dann verliere ich sämtliche Beute. Dann verliere ich alles, was ich quasi eingesammelt habe oder was ich mit in die Mission reingenommen habe. Ne? Ich bereite mich
wie
ja vor.
Wie oft passiert das?
Das ist schwer, jetzt eine Quote zu nennen. Also glücklicherweise, das war jetzt zumindest meine persönliche Erfahrung, ich schaffe es zum Glück häufiger, gesund und munter. Naja, das ist jetzt übertrieben. Ja,
okay, aber also du wirst schon alle paar Spiele irgendwann mal wieder resettet und dann ist alles weg.
Ja, du hast natürlich trotzdem also die Beute, die du extrahiert hast sozusagen, die bleibt dir erhalten. Ne? Also sobald du wieder in der Unterwelt bist, hast du all das, was du bis dahin gesammelt hast, ja. Okay. Aber du verlierst halt das, was du in dem Moment quasi am Leib getragen hast. Und das können natürlich auch sehr, sehr hochwertige, hochgelevelte Waffen oder Gegenstände sein. Ja. Und die verlierst du dann so. Und gewisse Ressourcen sind halt knapp, ja, und dann musst du halt wieder arbeiten und sammeln und wieder losziehen, um das alles zu erarbeiten. Also, das ist, wie gesagt, auch das ist irgendwo kitzelig und das macht halt irgendwie auch die Spannung aus, von wegen schaffe ich's. Und es gibt mitunter so witzige Last-Minute oder wirklich Last-Second-Momente, wo man wirklich arschknapp gerade noch so von der Karte fliehen kann. Also wie gesagt,
das ist cool. Und also klingt nach einem Spiel, worauf ich richtig Lust hätte, wenn ich auch nur ansatzweise zu einer Zeit spielen würde, zu der ihr spielt.
Das ist ja eine Frage der Vereinbarung, lieber Björn. Da kann man reden.
Das glaube ich nicht. Aber
Sonntagmorgen um 9, ne? Schon was vor?
Dienstag um 10.
War auch schön. Okay. Ja. Wegen Reichtum geschlossen.
Genau.
Naja, also das ist jedenfalls cool. meine Nummer 3 aus dem Jahr 2025. Alle sind gegrüßt und großer Spaß.
Beauty.
So, dann wäre der Björn wieder dran. Und Björn leitet die zweite Runde ein.
Und die zweite Runde bei mir, die beginnt mit, jetzt mal so einem kleinen Klassiker, bevor wir dann auf der Nummer 1 wieder ein bisschen exotischer anhauch werden. Und zwar mache ich jetzt bei meiner Nummer 2 etwas, was gefährlich ist.
Ja, ganz was Neues.
Das ist ganz was Neues, ne? Aber es ist tatsächlich etwas Neues dahingehend, dass auf meiner Nummer 2 eine Serie steht, die im Jahr 2025 erstmalig erschienen ist, die aber noch nicht zu Ende ausgestrahlt wurde. Das heißt, ich kenne das Ende der Staffel noch nicht. Und das ist natürlich ein gewisses Risiko. Danach kann man sich erst das finale Urteil bilden, zumindest zur Staffel 1. Und die Serie, die ich auf Nummer 2 bei mir nominiere, ist natürlich bei Apple erschienen. Und es ist die Serie Pluribus.
Noch nie gehört.
Ja, sehr cool.
Noch nie gehört?
Nee.
Krass, ja. Ich habe bisher 6 Folgen der Serie Pluribus gesehen. Und 2 weitere stehen noch aus, weil ich das auf dem Schirm habe, von dieser ersten Staffel. Es ist, wie gesagt, eine Science-Fiction-Serie. Und die Science-Fiction-Serie beginnt damit, dass wir erleben, wie ein extraterrestrisches Virus auf die Erde herunterkommt und binnen sehr kurzer Zeit nahezu die gesamte Menschheit infiziert. Und dieses Virus sorgt dafür, dass Pluribus aus allen Menschen, aus allen Individuen, aus all den Milliarden Individuen quasi eine Seele wird, ein Organismus wird. Das heißt, alle Menschen auf der Welt sind miteinander verbunden, kennen die Lebensgeschichte, die Gefühle aller anderen live und in der gesamten Vergangenheit und denken und handeln quasi wie ein Wesen. Wobei die Körper weiterhin eben die alten Körper sind. Und dieses neue Wesen führt dazu, dass die Menschen total friedlich werden und sich auch nachhaltig orientieren, sich um den Planeten kümmern wollen, dass es allen gut geht. Sie können auch niemandem was antun, also können kein Tier töten, können keinen Menschen töten, können auch gar keine Konflikte aushalten. Ja, es soll, weil immer Harmonie herrschen soll. Das mal so als das Setting. Und 15 Personen, glaube ich, sind es auf der Welt, bleiben aber übrig, die aus irgendeiner Art und Weise immun sind gegen dieses Virus. Und die bleiben halt normal, in Anführungszeichen. Und im Zentrum dieser Serie steht die von Rhea Seehorn gespielte Carol Stoecker, aus deren Perspektive wir jetzt also diese ganze Entwicklung sehen. Und die dann eben auch versucht, erstmal klarzukommen in dieser Welt und eben auch in die Interaktion mit diesem Pluribus, mit allen anderen halt geht. Gleichzeitig aber auch versucht, Kontakt aufzunehmen zu den anderen Überlebenden. Und es entspinnt sich eine richtig gut erzählte Science-Fiction-Geschichte. Ich will gar nicht zu viel davon jetzt vorwegnehmen. Die Serie stammt vom Godfather himself, von Vince Gilligan, der für sich für zwei der besten Serien aller Zeiten, glaube ich, verantwortlich zeichnet, für Breaking Bad und Better Call Saul. Und das ist auch der Grund, warum ich mich getraut habe, diese Staffel zu nominieren, bevor sie zu Ende erzählt wurde, weil ich Vince, I trust you, da einfach einen gewissen Vertrauensvorschuss gebe.
In Vince we trust.
Yes.
Ich habe Fragen. Diese 15 Leute, sind die über die gesamte Welt verteilt?
Ja.
Okay.
Ja.
Und Pluribus ist der Name des Virus oder der extraterrestrischen Lebensform?
Pluribus ist der Name der Serie.
Okay.
Die extraterrestrische Lebensform und also da, die heißt nicht Pluribus, soweit ich weiß.
Okay. Ich hatte kein Latein, falls das jetzt irgendwas
E Pluribus Unum ist ja dieses amerikanische, eines dieser amerikanischen Leitmottos, ja. Aus vielen eines, ne? Und so, ich glaube, der Gedanke ist schon eben Pluribus, also damit aus vielen eins sozusagen der Gedanke.
Wieder was gelernt, okay.
Bin noch nicht so weit wie Björn. Also ich schaue die Serie auch. Bin bei Folge 2. Interessanterweise läuft Apple TV Plus bei uns nicht so richtig stabil. Ich weiß nicht, ob das gleiche Problem ist, was ich hier bei den Aufnahmen auch schon hatte, bei dieser Aufnahme.
Ob das mit dem Endgerät zusammenhängt, meinst du?
Nee, das ist ein anderes Endgerät.
So,
das, okay. Die Probleme, die gehen tiefer.
Ja, ja.
Auf alle Fälle hatte ich die auch auf der Watchlist, genau, weil du gesagt hast, Vince Gilligan, der kriegt dann schon mal Vorschusslorbeeren von mir. Also der hat schon mal einen Vertrauensbonus, dass man sich das anschaut, wenn der eine neue Serie bringt. Und dementsprechend habe ich das dann auch natürlich geschaut. Und das, er hat es wirklich drauf. Also gerade diese Pilotfolge, wo du ja noch gar nichts weißt, und das muss man ja dazu sagen, das ist eine der Serien, das, was Björn uns gerade erzählt hat, ne? Das war alles nicht bekannt, bevor die Serie rauskam. Das heißt, du hast diese Serie, wenn du sie früh genug geschaut hast, hast du die Pilotfolge geschaut, ohne irgendwas zu wissen über die Serie, außer dass Vince Gilligan dahinter steht. Und weil auch diese Werbekampagne ja auch sehr, sehr rätselhaft war, dann gab es zwar Trailer, die du überhaupt nicht zuordnen kanntest. Dann siehst du plötzlich eine Frau, die irgendwelche Donuts anleckt. Und es gibt irgendwelche rätselhaften Nachrichten an Karen und eine Telefonnummer. Wenn du dann anrufst, dann hörst du irgendwie, dass Karen, es wird alles in Ordnung, wir werden uns um dich kümmern und dann wieder aufgelegt. Also man wusste gar nichts. Und dann kommst du halt in eine normale Welt rein, die dann von einem Moment auf den anderen auf den Kopf gestellt wird. Gilligan schafft es halt, einen wirklich in dieses Szenario reinzuwerfen, von dem man wirklich dann überrascht wird, als diese normale Welt, die gezeigt wird, ja, völlig auf den Kopf gestellt wird, eben durch diesen Vorfall. Und man weiß noch gar nicht, worum es geht. Und du bist eigentlich nur bei dieser Hauptperson dran und kannst dir aber sehr, sehr gut nachfühlen, weil es klingt ja alles sehr, sehr positiv, was Björn erzählt hat. Alle werden eins und es gibt keine Konflikte mehr. Aber was ist, wenn man das nicht will? Und wenn man vielleicht vom Typ her ohnehin jemand ist, der eher ein bisschen ja, jetzt nicht so der größte Menschenfreund ist, dann geht dir das alles tierisch auf den Sack. Dass alle nur lächeln und aber dann praktisch dir alle Wünsche erfüllen, aber eigentlich das, was dich menschlich macht oder was anderen menschlich gemacht hat, dann eben nicht mehr da ist.
Ja, vielleicht steckt das auch gar nicht in der menschlichen DNA. Also ne, in Sachen Wettbewerb, Konkurrenz, Darwin, Survival of the Fittest. Vielleicht ist das gar nicht in uns drin. Ist komplett unter meinem Radar geblieben, die Serie. Ich habe nichts davon mitbekommen. Wann ist die gestartet?
Sie ist gestartet Anfang November.
Anfang, genau. 7. November, irgendwie sowas.
Ja, ja, okay.
Das Schöne ist ja, diese 15 Leute oder dieses gute Dutzend von Leuten, die gehen natürlich auch ganz unterschiedlich damit um, weil diese Weltseele, die sich da gebildet hat, auch versucht, die anderen, diese 15 Nicht-Infizierten oder die immun sind dagegen, zu überzeugen davon. Die üben keine Gewalt aus. Die wollen dich davon überzeugen, dass es viel, viel besser ist, Teil dieser Gemeinschaft, des Kontinuums zu sein. Und manche Leute sagen, das ist doch geil, wenn ich hier hofiert werde, ich kann um die ganze Welt jetten, kriege alles, was ich mir vorstelle. Hat wirklich spannende philosophische Fragen bereit, diese Serie.
Ja, da muss ich ein bisschen länger drüber nachdenken, glaube ich. Und tatsächlich vielleicht mal reinschauen.
Ich glaube, Daniel, es wird dir sehr gefallen.
Ja, ich befürchte das auch. Ja, vielen Dank dafür.
Gerne.
Ja, eine schöne Inspiration, die ich so mitnehme.
So, der Pile of Shame, willst du jetzt nochmal krank Berlin und Pluribus haben wir jetzt schon mal aufgetürmt?
Mhm. Daniel macht bald so ein Dreipot-Spin-Off, wo er alleine spricht über seinen Pile of Shame.
Ja, das ist eine schöne Idee. Das ist eine wunderschöne Idee.
Den
Pile of Shame Pluribus.
Kann ich endlich machen, wie sie will.
POS Edition.
Ja.
Gut.
Michael.
Ja, Daniel.
Du weißt immer, wie ich dich mit vollem Namen anspreche, wird's ernst. Deine Nummer 2.
Zum Glück habe ich keinen zweiten Vornamen. Wenn der kommt, dann wüsste ich.
Ich habe viele für
dich. Meine Nummer 2 ist eine von mir eingangs erwähnte Premiere, zumindest für mich, weil ich jetzt eine neue Gattung habe. Und zwar, ich hatte bei den Jahreshighlights, bei den Folgen, die bisher hier gemacht haben, hatte ich noch nie ein Konzert.
Das stimmt.
Und das ändert sich jetzt.
Oh, sehr schön. Hm.
Und es wird bestimmt überraschend sein für euch, weil meine Nummer 2 ist das Hamburg-Konzert einer Band, die heißt Deine Freunde.
Wow.
Okay.
Ich habe gerade Konzertkarten gekauft.
Wirklich?
Ach geil.
Ja. Okay, also lass uns da mal gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich war mit meiner Frau und meinem 11-jährigen Sohn auf diesem Konzert. Das ist eine Kindermusikband, also machen so Hip-Hop für Kinder. Mhm. Und wer Kinder hat, der weiß, dass Kindermusik extrem nervend sein kann. Und das ist diese Musik überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Die haben wirklich tolle Beats, die haben gute Texte, die sowohl Kindern als auch Eltern Spaß machen. Und das ist eine ziemlich große, sehr unterschätzte Kunst. Um da mal so, und die hören sehr, sehr gut hin in Alltags.
Ja.
Dialoge, die man mit seinen Kindern führt. Und das machen sie zu Songs. Und nur als Beispiel, es gibt Lieder über Schokolade, es gibt Lieder über Hausaufgaben, es gibt Songs, die heißen Mein lieber Freund, ich zähle bis 3. es gibt einen Song, der heißt Du bist aber groß geworden. Den Satz, den wir alle geliebt haben als Kind. Es gibt Liebeslieder an die Mama. Das heißt ja an deine Mutter.
Bitte lächeln.
Bitte Cheese gibt es auch.
Genau.
Auch sehr schön, genau. Und es gibt aber auch Songs, die eher so die Eltern ansprechen. Und da würde ich gerne mal ein Beispiel vorspielen aus dem Song Gebt uns eure Kinder.
Am allerbesten verdauen wir beim Toben. Kommt alle mal nach vorne. Bei uns dürft ihr proben. Und ihr wisst, dass ihr richtig seid, wenn auch der schlechteste Schüler hier nicht sitzen bleibt. Was läuft? Mir egal, schalt mal um. Deine Freunde, wir sind dafür alt und jung. Ey! Alle Hände hoch, das hier ist ein Überfall. Album Nummer 3, bald sind wir überall.
Ja. Mhm. Das waren deine Freunde. Und ich war auf dem Konzert, wir waren zu dritt auf dem Konzert und dort gibt es einen Kinderbereich, was schon mal besonders ist. Also direkt vor der Bühne ist ein abgesperrter Bereich, wo nur Kinder rein dürfen. Das heißt, kleine Kinder, die können sich dann auch mit den Erwachsenen am Rand hinstellen, aber die anderen Kinder, die sich da gewachsen fühlen, die gehen da ins Moshpit rein. Und es war, und jetzt komme ich auf das, was ich vorhin zu Björn gesagt habe, es kommt denn ein bestimmter Moment, kam in dieser während dieses Konzerts, und das war so gegen Ende, und es war so ein absoluter Party-Song, wo es darum geht, dass Kinder zu wenig erzählen, also dass die, wenn du sehr einsilbige Antworten geben. Und da habe ich wirklich nicht mehr auf die Bühne geschaut. Ich habe so die Kinder beobachtet, die dann vor der Bühne so abgegangen sind. Und es war so schön zu sehen, wie diese Kinder so völlig pure Lebensfreude zeigen bei den Songs, bei wahrscheinlich ihrem ersten Konzerterlebnis und diese direkte Connection haben zu der Musik. Musik, die wirklich für sie gemacht ist, aber überhaupt nichts Anbiederndes hat, sondern einfach nur ihnen so aus der Seele spricht und die wirklich da wirklich ganz, ganz puren Spaß haben. Und das hat mich so berührt, dieses Unverdorbene, und mein Herz war so offen in dem Moment, dass mich dann, glaube ich, 2 Songs später der nächste dann umso mehr umgehauen hat, weil am Ende kam ein Song, den ich noch nicht kannte. Und es war, ich glaube, es war sogar der Abschiedssong, und nicht nur von dem Konzert, sondern ein Abschiedssong, den die Gruppe an die Kinder richtet. Und zwar an die Kinder, die den deinen Freunden entwachsen sind. Also ein Song über die Pubertät. Mhm. Und es hat mich in dem Moment so ergriffen, dass sie praktisch Abschied nehmen von den Kindern, die zu cool sind, sich über Songs, über Hausaufgaben und Schokolade irgendwie sich dafür zu begeistern. Und das war wirklich wie so ein Stich ins Herz bei mir. Also ich hatte wirklich Tränen in den Augen, weil das so ergreifend war und natürlich diese Wehmut bei mir eingesetzt hat, weil ich habe einen Sohn, der 11 Jahre alt ist, mit dem ich auf dem Konzert war. Meine Tochter ist 14, die ist aus dem Alter schon raus. Also das hat mich in dem Moment so getroffen. Das war also total intensiv und deswegen ist es meine Nummer 2.
Wow.
Ja, ich habe gerade Gänsehaut von deiner Erzählung. Das krass.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen, wie so ein Moment dann zustande kommt und wie du dann in dieses Erleben, und ich kann auch diesen Schmerz nachvollziehen oder zumindest diese Melancholie und Trauer, die da entsteht, ob dieses Phasenübergangs, weil damit natürlich, er ist ganz normal, es ist auch gut, dass er passiert, aber es geht eben auch etwas verloren. Und krass, dass die das dann auch noch mal so explizit thematisieren. Das ist echt interessant, dass sie auch da wieder ja im Grunde genommen in diese Ebene reingehen. Das passt ja auch genau zu der Musik, ne, wo sie ja auch die Dinge immer aufgreifen.
Also sie schaffen das wirklich auf den Punkt zu bringen, dass eben diese Verbindung nicht mehr so da ist. Die Verbindung einerseits zwischen der Band und den Fans nicht, weil das Alter kommt, und auch zwischen den Eltern und den Kindern, ne? Und ich glaube, das ist, was mich auch in dem Moment dann halt so getroffen hat, weil das halt eine Menge Wahrheit ist, ne? Ja. Und die sagen aber auch, es bleibt dann aber auch dann irgendwie trotzdem auf einer guten Ebene. Und vielleicht hörst du uns ja mal wieder und denkst dann irgendwie auch mit schönen Erinnerungen daran, ne? Jetzt im Moment vielleicht nicht, wenn du in der Pubertät bist, aber vielleicht später und so. Und das ist einfach wirklich super wahrhaftig. Es ist clever, es ist aufrichtig. Und ja, natürlich, da ist dann Wehmut dabei. Und dann ist, also ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, schön, Björn, dass du deine Karten schon gehauft hast, weil das ist das einzige Bedauern, was ich habe, ist, dass wir nicht schon früher auf so einem Konzert waren und vielleicht dann auch zu viert gewesen wären. Also, liebe Eltern, wartet nicht zu lange mit dem Konzert bei deinen Freunden.
Haben wir, und ich kann mich jetzt wirklich gerade nicht daran erinnern, haben wir on air schon mal darüber gesprochen?
Ja. Wir haben schon mal kurz on air drüber gesprochen, über echt gesprochen haben.
Ja.
Und dass eines der ehemaligen Bandmitglieder der Gruppe Echt eben auch bei deinen Freunde ist. Und darüber haben wir schon mal gesprochen.
Also das ist die Verbindung. Genau. Und Björn, du hattest ja eben auch erwähnt, du hattest mir ja mal einen Song zugeschickt. Und ich habe daraufhin mal durch das ganze Album durchgehört. Und was mir so spontan in den Sinn kam, war so, das ist wie Deichkind nur kindgerecht. Also auch vom Stil her, ne? Also ich finde, stilistisch ist das sehr, sehr nah beieinander. Deswegen hat es mir auch spontan total gut gefallen, ja? Und also auch wirklich die Raffinesse, die in diesen Texten drinsteckt. Und Micha, du hast es ja gesagt, also offenbar auch sehr, sehr gut hingeschaut und hingehört, was so Alltagssituationen zwischen Eltern und Kindern angeht. Und also hat mir auf Anhieb auch musikalisch total gut gefallen. Und
ja, Deichkind hat sogar auch einen Shoutout auf der Bühne bekommen von der Band. Ja. Und du hast auch bei vielen von den Konzertgängern, von den begleitenden Eltern, in dem Fall Väter, dann auch gesehen, irgendwelche Deichkind-T-Shirts. Ne? Also das kommt nicht von ungefähr. Einer aus der Band ist auch Tour-DJ von Fettes Brot. Mhm. Der andere ist ja, und da haben, ja, genau, also echt hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, gute Sache.
Ja, was ich dir zugeschickt hatte, Daniel, war der Song Auer.
Ja.
Der auch mein absolutes Highlight ist und der natürlich eine gewisse Ähnlichkeit zu Leider Geil hat.
Achso, von Deichkind. Ich dachte Delle am Helm. Oh, egal.
Und das ist es eben auch, das, was Micha schon gesagt hat, die Texte sind kindgerecht. Also die Kinder können sich drüber wegpacken oder kriegen einen guten Bezug zu, aber mal als Erwachsener kriegt man den auch. Und das ist das Schöne daran. Und ich finde, das ist echt die hohe Kunst. Es ist unfassbar schwer, glaube ich, eine Musik zu machen, die wo sowohl musikalisch als auch textlich, also zwei Generationen so ansprechen kann. Ja, wir sind jetzt im nächsten Sommer in der Zitadelle. Leider in der Zitadelle in Spandau. Aber ich habe gesagt, egal, wenn die kommen, denn die sind auch mega schnell ausverkauft. Und ich habe es jetzt nur, hatte mich bei Eventim auf die Liste setzen lassen für den Vorverkauf so dort. Und der kam jetzt vor 2-3 Tagen. Und dann habe ich sofort gesagt, okay, ich kaufe die Karten, weil ich mir einfach auch glaube, dass es ein geiles Konzerterlebnis gibt. War denn dein Sohn im Moshpit alleine oder?
Kurz, also der war dann eher so am Rand, ist dann aber auch wieder zu uns zurückgekommen. Man muss auch dazu sagen, dass da auch viele Kinder dann auch in Gruppen hingehen, ne? Oder irgendwelche befreundeten Familien, dass man halt nicht nur mit einem Kind hingeht, ne? Dann ist es, glaube ich, ein bisschen leichter. Also je nachdem, wie dein Kind tickt, aber so, da war er jetzt nicht ganz so und ist auch wahrscheinlich schon so vom Alter so eher am oberen Limit. Also da waren auch noch ein paar größere und ein paar ältere, ne? Aber es gibt da so einen Sweet Spot auf alle Fälle vom Alter.
Wo siehst du den Sweet Spot?
Ja, wahrscheinlich schon so 8, 9, 10, würde ich sagen. Mhm. Also es geht aber schon früher los, ne? So eine Lieder wie Quatsch mit Soße oder sowas, wo es um welche paradoxen Begriffspaare geht und so. Da kannst du Kinder ganz, ganz früh begeistern mit, ne? Weil die freuen sich dann über witzige Texte. Und ob man dann gleich mit denen aufs Konzert geht, ist dann was anderes, ne? Aber ja, guter Stoff.
Richtig gutes Zeug.
Ja, auf jeden Fall. Sehr geil. Schöne Wahl, Micha. Und auch wirklich schön, wie du das den Moment da erzählt hast.
Deine Freunde, Konzert.
Dann mache ich doch mal musikalisch weiter, oder? Das wäre doch jetzt ganz passend, weil mir war nach dem 4. Track klar, dass es auf die diesjährige Shortlist kommt. Meine Nummer 3 der Popkultur-Highlight 2025 ist das Album True Electric von Royxop.
Eine Konstante in Daniels Leben.
Ja, alte Bekannte.
Ich kann ja auch nichts dafür, dass die jedes Jahr aufs Neue irgendwie so gutes Zeug rausbringen, nachdem sie, und das habe ich ja auch schon mal erzählt in diesem Podcast, nachdem sie 2014 eigentlich gesagt haben, das ist unser letztes Studioalbum, was glattweg gelogen war. Ich meine, sie haben sich viele, viele Jahre Auszeit gegeben, was das angeht. Aber ja, irgendwann um 2020 herum, glaube ich, oder 21, fingen sie dann wieder an, Sachen rauszubringen. So auch im Jahr 2025 mit dem Album True Electric. Ich wusste sehr schnell, dass mich dieses Album durch das ganze Jahr begleiten wird, was dann auch der Fall war. Ist übrigens rausgekommen am 11. April. Und das wird mich auch noch lange darüber hinaus begleiten, da bin ich mir auch sehr sicher. Kurz über Royxop, ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt und von den beiden Jungs geschwärmt. Ein Elektronikduo, bereits 1998 im norwegischen Tromsø gegründet von Svein Berge und Torbjørn Brundtland. Und die sind üblicherweise in so einer Mischung unterwegs aus Ambient House, Elektronika, Synthpop. Das sind so die Genres, die man zu den beiden so findet. Und True Electric, also das aktuelle Album, besteht hauptsächlich aus Remix-Versionen und Reworks von bereits veröffentlichten Songs. Also das ist tatsächlich eine Besonderheit. Bis auf einen Song, der ist tatsächlich neu. Und das Spannende ist, deswegen habe ich gerade noch mal so ein bisschen diese Genres oder Subgenres aufgezählt, diese Remixes, die wirken alles in allem härter, tanzbarer, und damit auch clubtauglicher als die bisherigen Studioversionen. Und was auch spannend ist, also wie auch in den Originalversionen, sind auch hier natürlich wieder Featured Artists mit dabei, also wie Robin oder auch Alison Goldfrapp beispielsweise oder auch Jamie Irrespressible, um ein paar bekanntere Namen zu nennen. Und ja, was mich gleich total abgeholt hat, war, dass das Album wirklich eine tolle, mitreißende Energie hat und dass wirklich Musik und Remixes sind, zu denen ich mich unbedingt bewegen muss. Und trotzdem, alles in allem, höre ich ihre Wurzeln mit wunderschönen, teilweise melancholischen Harmonien und wunderbaren elektronischen Beats. Also insofern ganz viele Sachen, und deswegen hatte ich eben auch nochmal das Gründungsjahr erwähnt. Ich habe die ja, Anfang der 2000er für mich entdeckt. Also jetzt auch schon deutlich über 20 Jahre großer Fan. Und zu erleben, dass sie einerseits ihren Wurzeln, wie ich es empfinde, treu bleiben, aber auf der anderen Seite sehr moderne, sehr knackige, sehr clubtaugliche Remix rausbringen, das hat mich im April wirklich, ja, mehr als überzeugt. Richtig, richtig gutes Album. Und wir hören mal ganz kurz rein, damit ihr mal ganz kurz einen Moment dieser Energie spürt. Und zwar den Song Monument, wo auch Robin mitsingt. Die werden wir jetzt in dem kurzen Schnipsel nicht hören. Aber ich will euch zumindest mal ganz kurz an der Energie dieser Musik teilhaben lassen. Soll an der Stelle schon reichen. Wie gesagt, der Song Monument. Ich finde einfach hier bei diesem Song spürt man einfach mit diesem Drop gleich am Anfang spürt man einfach diese Energie, die sich durch weite Strecken dieses Albums durchziehen. Hört man sie, spürt man sie, so bilde ich mir das zumindest ein. Björn, ich habe dich gerade mit geschlossenen Augen lauschen sehen. Hast du so ein bisschen nachvollziehen.
Gefällt mir. Okay. Gefällt mir, wie jedes Mal, wenn du hier Rolkshop präsentierst in den unterschiedlichen Variationen. Und ich hatte es mir letztes Jahr, habe ich mir deine Empfehlung dann ja auch in meine Playlist reingeschaufelt, ja. Und ein paar Mal gehört. Und das hat mir wieder gut gefallen. Also das ist etwas, wo ich mir auch gut vorstellen kann, mir das im Auto anzumachen und wo ich mir auch vorstellen kann, wenn es ein bisschen weitergeht, wie man dann auch, also wie man dazu tanzen würde. Und ich war gerade jetzt schon dabei, ist hier parallel auf meinem iPhone in meine Music-Playlist wieder reinschauen zu wollen. Also insofern, du sprichst ja mich damit immer sehr gut an.
Das zaubert ein Lächeln in mein Gesicht. Ja,
ja, alte Bekannte. Ich habe ja, mein erster Reflex wäre ja, wenn mir jemand sagt, das ist unser letztes Studioalbum und das ist es dann nicht, dass ich erstmal ein bisschen sauer wäre, von wegen Kundentäuschung.
Ja.
Aber da blieb nichts hängen bei dir.
Nee, also tatsächlich, ich glaube 2021 war es dann wieder so weit, dass sie halt wirklich ein neues Studioalbum rausgebracht haben. Also es gab vorher schon Neuauflagen bekannter Songs und da dachte ich schon so, irgendwas passiert hier gerade und dann kam tatsächlich ja gleich so ein Dreiteiler über 2 Jahre hinweg, also 3 neue Alben, wirklich mit römisch 1-3, Profound Mysteries, betitelt und das hat mich viel mehr versöhnt, als dass es mich verärgert hat. Also ich war wirklich glücklich, dass die Jungs sich dazu entschieden haben, wieder auch Studioalben herauszubringen.
Wenn eine Band so lange am Start ist, wie würdest du denn sagen, wie würdest du es denn vergleichen? Weil oftmals ist es ja so, dass die Qualität dann schon auch über die Jahrzehnte, wie es ja jetzt auch schon sind, abnimmt oder dass sie sich wiederholen. Kannst du sowas wahrnehmen oder ist das überhaupt nicht der Fall bei dir?
Auch auf die Gefahr hin, dass ich schwer befangen bin. Ich kann da keinen Qualitätsverlust wahrnehmen. Also tatsächlich, und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, ich würde sogar behaupten, die sind gereift. Also die sind musikalisch einfach noch gereifter. Und wo ich auch gerade Profound Mysteries angesprochen habe, das Tolle ist, da stecken auch so viele unterschiedliche Einflüsse drin. Ich glaube, ich habe euch das vielleicht auch schon mal an der einen oder anderen Stelle erzählt. Da ist zum Beispiel ein Song dabei, da denkst du, boah, da haben die so viel Sachen aus den frühen 90ern geklaut, also so aus der Dance-Music der 90er, was so gewisse Instrumente, wie so ein typisches Piano angeht, was man damals gehört hat, oder auch so Drum-Samples und Rhythmus-Samples, die schwer aus dieser Zeit kommen. Und dann hast du wieder ganz moderne Sachen. Und ich kann dieses Ganze vielleicht auch noch tatsächlich um einen Popkultur-Moment anreichern, weil ich sie dieses Jahr zum ersten Mal wirklich live gesehen habe. Und live gesehen mit einem DJ-Set. Also normalerweise treten sie halt auch als Duo, als Band auf und performen halt live ihre Songs. Sie touren aber auch als DJs, also indem sie halt quasi ihre eigenen Sachen geremixt, und das waren jetzt auch genau, das sind auch teilweise genau die Sachen und die Versionen, die wir jetzt oder die jetzt auf diesem Album drauf sind. Und ich habe sie das erste Mal live mit diesem DJ-Set gesehen. Also am liebsten würde ich sie tatsächlich mal.
Ist bei dir auf Platz 1 wahrscheinlich?
Nee, das ist es nicht. Ich weiß ja, ich muss mich entscheiden und ich kann hier nichts mit Stellvertretern und untermogeln und so weiter. Ich wollte es nur anreichern um diesen Moment. Da war ich mal wieder, da gehe ich ja seit einigen Jahren ganz gerne hin, in Ritter Butzke in Berlin-Kreuzberg, Techno-Club. Und da sind die aufgetreten und haben eben quasi DJ-Set gespielt und unter anderem ein paar Sachen eben auch von diesem Album, und das war toll und es war super tanzbar, es war tolle Stimmung, tolle Energie im Raum, und das hat mich nur noch mal bestätigt sozusagen. Ja. Meine ja. Nummer 2.
Schöne Wahl, gut nachvollziehbar.
So, Björn, Finalrunde.
Finalrunde. Ja, mein popkulturelles Highlight des Jahres 2025 war auch ein Moment, beziehungsweise ein bisschen längerer Moment, der sich am 21. November zutrug. Und auch bei diesem warst du dabei, Daniel.
Ui.
An jenem Abend waren wir nämlich auf dem Konzert der Band Marley's Ghost. Ja, kurze Info, Marley's Ghost, kann man sich vielleicht schon mal vorstellen, ist eine Bob Marley Tribute Band. Eine Band, die bei Daniel die Herzen regnet. Die Bob Marleys klassischen Roots-Reggae spielt. Und warum fand ich das so toll? Also auf der einen Seite...
Björn?
Ja?
Ich fand's auch toll.
Was, wie?
Ich fand's auch toll. Ich fand's
ist auch deine toll, Nummer 1?
Ist auch meine Nummer 1.
Oh, daher die Herzen.
Daher die Herzen.
Krass.
Ja.
Schön, das freut mich.
Ja. Es war echt ein Highlight. Du darfst sofort weiterreden. Ich möchte aber noch ganz kurz vorwegschicken, dass du mir im positivsten Sinne so lange in den Ohren gelegen hast, dass du endlich mal wieder ein richtig gutes Roots-Reggae-Konzert erleben möchtest. Und dann war halt diese Gelegenheit da. Und ich glaube, du hast sehr schnell entschlossen Karten für uns beide gekauft.
Ja, ich habe es wieder mal sehr schnell entschlossen, so ungefähr wie damals bei, was war das nochmal?
Gypsy Kings.
Gypsy Kings.
Das war, genau. Die Rahmenbedingungen waren etwas anders.
Die Rahmenbedingungen waren andere, aber die Geschwindigkeit war ungefähr dieselbe.
Das stimmt, ja.
Du hattest mir ja von denen schon vor ein paar Jahren mal erzählt und gesagt, dass das ein tolles Konzert war. Und dann waren die jetzt aber ja ein paar Jahre nicht da in Berlin. Und jetzt war es endlich soweit. Und was mir im Nachgang noch mal in den Kopf gekommen ist, ist, wir beide lieben ja Bob Marley. Und Bob Marley ist bekannterweise nicht mehr am Leben und demzufolge kann man seine Musik nicht mehr live konsumieren. Und dann kommst du da auf so ein Konzert zu dieser Band und die Art und Weise, wie erstens mal der Sänger Bob Marley singt, ist einfach brutal geil. Ich habe auch gleich noch einen Audioschnipsel dazu.
Super, ja.
Es klingt sowas von cool nach Bob Marley. Und da habe ich einfach gedacht, am Ende gibt es nichts Schöneres, als zu der Musik, die einen wirklich ins Herzen geht, ein Live-Konzert zu haben. Und die ganze Performance der Band war so grandios. Diese Jungs, du siehst es einfach, die haben Bock auf Musik, die lieben das, die haben miteinander gespielt, die haben mit uns im Publikum gespielt. Und es war einfach eine geile Energie.
Ja.
Und dass wir dann da auch beide noch zusammen waren und unseren Spaß zusammen hatten, es war einfach der beste Moment 2025.
Unterschreibe ich alles, was du gesagt hast, und musikalisch außergewöhnlich, also die Stimme von Sebastian Sturm, so heißt der Frontmann, er ist einfach großartig, was seine stimmliche Fähigkeit angeht, was seine stimmliche Ähnlichkeit auch zu Bob Marley angeht, und aber eben auch, und das haben wir ja auch schwer abgefeiert, Björn, dieses Solo-Battle, ja, zwischen dem Gitarristen und dem Keyboarder, die ich ebenfalls namentlich erwähnen und würdigen möchte, Matt Sonnigsen und Jonas Lorenz. Also wirklich unterhaltsam und schwer beeindruckend, was die beiden gemacht hat. Also ich sage nur so viel, der Keyboarder ist nachher auf sein Rhodes-Piano draufgesprungen. Und die haben sich so einen geilen, musikalisch außergewöhnlichen, aber fürs Publikum auch extrem unterhaltenden Schlagabtausch geliefert, beide gegeneinander. Und das unterstreicht genau das, was du eben gesagt hast, Björn, dass die ganze Band mit so viel Feuer und so viel Leidenschaft dabei ist. Und wenn du einen Audioschnipsel parat hast, dann könnte jetzt der Moment gekommen sein.
Ja, der Audioschnipsel ist nicht von dem Konzert. Ich habe von dem Konzert jetzt in Berlin von vor ein paar Wochen keinen Audioschnipsel gefunden, aber einfach mal versucht, den Vibe ein Stück aufzugreifen. Auch bewusst hier so ein bisschen eine leichte Uptempo-Nummer genommen, wo die Band auch nochmal so ein bisschen und der Vibe rüberkommt, weil ich sofort wieder mich zurückversetzt gefühlt habe an den Live-Auftritt. Und ich fand es auch geil, die sowohl der Gitarrist als auch der Keyboarder sind ja auch mal durchs Publikum gelatscht.
Ja.
Einfach mal irgendwie, weiß nicht, um den Vibe aufzugreifen oder sowas.
Mit Instrument oder ohne?
Ohne.
Oh, ja.
In dem Moment spielte irgendein anderer, glaube ich, gerade ein Solo und dann kam auf einmal der Gitarrist und lief an uns vorbei und es wirkte so, als wollte er sich einfach mal die Atmosphäre aus dem Publikum reinziehen.
Also auch nochmal zu den Rahmenbedingungen. Das Ganze fand ja statt im Maillard auf dem RAW-Gelände in Berlin für alle Berliner und Insider der ehemalige Haubentaucher. Und ein, wie ich finde, richtig guter Club mit einem überraschend gutem Sound. Also der Mega. Sound hat mich komplett weggehauen. Es war für mich von der Lautstärke genau richtig.
Perfekt.
Ich bin auch jemand, der mittlerweile, bin ja auch schon schwer über 40, bin auch jemand, der gerne mal mit Ohrstöpseln auf ein Konzert geht, weil ich weiß genau, wie meine Ohren am nächsten Tag klingeln, wenn ich das nicht tue. Und das war genau richtig. Und war mein erstes Mal in diesem Club. Da möchte ich unbedingt noch mal im Sommer hin, weil das tatsächlich auch eine sehr, sehr schöne Außenanlage hat mit einem großen Pool und da viele Events und Veranstaltungen stattfinden. Und ich glaube, gerade im Sommer muss das noch mal richtig, richtig Laune machen, da hinzugehen und vielleicht ein tolles Konzert zu erleben. Oder ja, leider Gottes, es war ein sehr kleines Publikum. Das hatten wir auch beide festgestellt, Björn. Das hat uns beiden wirklich auch in der Seele wehgetan. Da waren 100 Leute, glaube ich, ne? Also wenn's hochkommt.
Was ist denn nicht eher gut, dass es intimer wirkt?
Es war super intim, ne? Es war super intim, aber wir waren uns beide, glaube ich, einig, dass die Performance einfach deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient hat und deutlich mehr Beifall und deutlich mehr Jubel verdient hat. Aber es war natürlich klar, es war intim, es war unheimlich nah und wir hatten irgendwie natürlich auch viel Platz, um uns zu bewegen, zu tanzen. Also nichtsdestotrotz auch aufgrund der, also trotz der geringen Teilnehmerzahl bin ich auch genauso selig aus diesem Abend rausgetanzt. Also für mich persönlich, für mein persönliches Erlebnis, das hat der Sache keinen Abbruch getan. Ich hätte der Band einfach mehr Zuspruch, mehr Unterstützung und mehr Jubel irgendwie gegönnt.
Ja, ich kann ja bekanntlicherweise mit Reggae nicht so viel anfangen. Also es gibt vereinzelte Stücke, aber ich bin jetzt weiß Gott kein Fan von der Musikrichtung. Wo ich andocken konnte, ich glaube, Daniel hat es vorhin gesagt, dass du gemerkt hast, wie viel Spaß die Musiker haben und dass sich das überträgt, ne? Und das kannst du, den Eindruck hat man halt nicht immer, ne? Und gerade wenn es eine größere Location ist und du das nur irgendwie erahnen kannst, ne? Aber wenn du wirklich siehst, den Leuten in die Augen schauen kannst und merkst von wegen, ey, die haben gerade richtig Bock und die aus diesem Konzert raus, genauso wie ich was rausziehe als Konzertbesucher.
Also ich hab's auch zu Dani da an dem Abend, glaube ich, schon gesagt. Die Typen kommen daher aus Köln und fahren nach Berlin, bieten diesen Club an und dann sind da 100 Leute. Das ist für die definitiv ein Verlustgeschäft gewesen, diese Veranstaltung. Und das siehst du ja auch als Band. Du kommst auf die Bühne und wahrscheinlich es ist das absolut Menschlichste, wenn du darüber einfach mal enttäuscht bist. Und dann ziehen die da eine Show ab, wo du wirklich die pure Freude am Musikmachen siehst, miteinander mit dem Publikum. Und du weißt, im Hintergrund haben die natürlich trotzdem auch einen Aspekt von Enttäuschung. Aber die Leidenschaft für die Musik und der Bock ist so groß, dass die da hingehen und so ein Ding abziehen, wie sie da mit uns gemacht haben. Und das finde ich einfach nochmal einfach obergeil. Ja. Und ich bin am Abend noch, nachdem wir uns dann Friedrichstraße getrennt haben, habe ich noch geguckt, wo treten die demnächst wieder live auf, ne? Aber ich habe voll Bock, die wiederzusehen.
Müssen wir nach Salzgitter fahren.
Salzgitter oder Oberammergau oder sowas.
Ja, Reggae-Festival am Chiemsee nächstes Jahr.
Ja, ja.
Es gibt Optionen. Wir finden
auf jeden Fall was.
Ja. Also offensichtlich unsere Nummer 1.
Ja, das freut mich da. Ja,
mich ebenso. Micha, was machst du daraus?
Ja, was mache ich daraus? Meine Nummer 1. Meine Nummer 1 ist die beste neue Serie, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Und deswegen kann es nur eine Antwort geben. Meine Nummer 1 ist The Studio.
Ja, das habe ich auch auf
Apple TV Plus. Auch Apple TV Plus, der wahrscheinlich beste Streaming-Anbieter, insbesondere jetzt, wo HBO von Netflix gekauft wird. Also da müssen wir auch nochmal gesondert drüber reden. Oh, es ja. ist, The Studio ist eine Comedy-Serie. Es geht um Matt Remick, der ist neu ernannter Chef eines krisenden Filmstudios. Und normalerweise wäre es ja so, okay, das sind jetzt diese seelenlosen Suits, die künstlerische Version kaputt machen von den Filmemachern, von den Kreativen. Die Sache ist aber dass Matt will Kunst und Kommerz, der will das verbinden. Der hat wirklich einen idealistischen Ansatz. Der ist wirklich Filmfan, der ist Cineast, der ist mit Herzblut dabei. Und ja, er will auch, dass die Filme erfolgreich sind, weil das auch der Druck ist, den seine Vorgesetzten ihm machen. Aber er will gute Filme machen. Und dabei diesen Spagat tritt er halt in unheimlich viele Fettnäpfchen. Und diese Serie zeigt halt die Absurdität dieses Hollywood-Systems und ist extrem witzig und super schlau geschrieben mit vielen, vielen Anspielungen auf das Entertainment-Business. Von der Machart ist es der Hammer. Ganz viele lange Szenen ohne Schnitt. Diese einzelnen Folgen sind wirklich kleine Kunstwerke. Also es ist dann wirklich so ein maximalen Halbstünder. Es gibt eine Folge fast in Echtzeit, die spielt während der Golden Globe Verleihung. Und du siehst ihn auf dem roten Teppich, er geht dann rein, er hat ein paar Serien, ein paar Filme, die im Wettbewerb sind. Und während er da wartet, macht er sich Gedanken, weil er hat vorher noch ein Telefonat mit seiner Mutter, die immer noch nicht versteht, was er eigentlich macht. Dreht er die Filme? Nein, er ist derjenige, der den anderen die Möglichkeit gibt, diese Filme erst zu drehen. Also daran geht er auf. Und er macht sich dann irgendwann Gedanken, sag mal, werden die mir eigentlich danken, wenn die gewinnen, wenn die jetzt einen Golden Globe bekommen? Wird der Filmemacher auf die Bühne gehen und wird dann auch zum Schluss sagen, und ja, vielen Dank unserem Studioboss Matt Remick. Dann ist er auf Toilette zum Beispiel, trifft Ted Sarandis, der schon ein paar Trophäen gewonnen hat, also der Netflix-Chef, der meinte, wie er das macht, dass alle Kreativen ihm dann auch danken. Der meinte, dann schreibe ich in deren Verträge rein. Was glaubst du, warum die mir sonst danken würden? Und er hat Zweifel, also er hat diese Klausel nicht und versucht dann, eine von seinen Schauspielerinnen, also Matt geht hinter die Bühne, geht zum Teleprompter-Menschen, der ja diese Dankesreden hat und versucht, seinen Namen da reinschreiben zu lassen, hinter dem Rücken der Schauspielerin. Was natürlich extrem peinlich ist. Also du hast wirklich diese Fremdscham-Momente da. Es gibt eine Folge, die wirklich in Echtzeit ist, also so ein Warner ist, wo er mit einem Kollegen zum Drehort fährt, wo die gerade eine ganz wichtige Szene machen
das,
wollen, die
das auch ohne ist Schnitt die geilste auf. Folge von allen.
Ja, also das ist wirklich, die kann man auch alleine gucken, selbst wenn man den Rest der Serie nicht schaut. Weil die fahren zum Set hin, parken da und dann bist du ohne Schnitt dabei, was hinter den Kulissen passiert. Und da die Szene ist super kompliziert, weil es geht um natürlich diese Magic Hour, also dass die letzten Sonnenstrahlen, da wo das Licht besonders perfekt ist, muss diese Szene in den Kasten kommen. Aber leider ist halt dieser tollpatschige Matt Remick am Set, der also jetzt nicht da irgendwie übers Kabel stolpert, aber wie er sich daneben benimmt, auf welche Sorgen er sich macht, dass er als uncool gelten würde und so. Mhm. Also das ist wirklich große, große Kunst und deswegen ist das meine Nummer 1. Beste Serie dieses Jahr.
Das klingt super. Das klang gerade tatsächlich also so ganz kurz nach dem einen oder anderen Stromberg-Moment, also was so Fremdscham und dergleichen angeht.
Noch mehr Pastewka. Wo es diese Momente ja auch gibt. Aber dadurch, dass sich dann auch Promis selber spielen, also da kommt ein Martin Scorsese, Das da kommt geil. Ein Ron Howard vor. Ron geil. Howard ist ja, gilt ja als der netteste Kerl, also der Regisseur von Beautiful Minds und Apollo 13, gilt ja als der netteste Typ Hollywoods. Und da hat er richtig Bock, gegen sein Image zu spielen. Spielt das absolute Arschloch.
Okay.
Seth Rogen hat ja auch eine Art und Weise, das zu spielen, die hochgradig unangenehm ist. Also
findest du? Ich finde ihn ja total liebenswert.
Also man hat ihn irgendwie ein Stück lieb, aber es ist auch hochgradig unangenehm gleichzeitig. Sonst würde es ja nicht diese Spannung erzeugen. Zum Beispiel in dieser Folge, die du gerade angesprochen hast, wo er, ja, es ist liebenswert, aber er ist dann trotzdem auch ein Tollpatsch und er will cool halt, ne? sein, er ist unsicher, ja. Er legt enorm viel Wert darauf, was denken die anderen dann, und dadurch laufen die Dinge dann wieder genauso, wie er es eigentlich nicht haben will. Ich finde es eine super geile Serie. Ich habe die ganz lange auf der Top 3 hier gehabt für diese Folge, das Jahr lang im Speicher. Sie ist auf meiner Longlist. Eine Folge hat mir überhaupt nicht gefallen, muss ich sagen.
Welche?
Die dritte oder vierte Folge ist es, wo diese eine Frau im Mittelpunkt steht. Die Assistentin da.
Zum Krieg gibt zwischen denen,
ja.
Ne?
Ja, ich fand, die hat auch null gepasst. Also die passte auch überhaupt nicht in den Rest des aber ist eine andere Sache, des Kosmos rein. Ist halt mega geil, wenn da Steven Spielberg auftaucht, und Steven Spielberg hat halt einen neuen Film und er will den halt kaufen und er verspricht ihm halt das Blaue vom Himmel in der Szene. Und du weißt ja schon in dem Moment, er wird das wahrscheinlich wieder nicht halten können.
Scorsese meinst du?
Scorsese meine ich, genau, ja. Ja, genau.
Ja.
Und dann unraveled es natürlich alles genauso. Und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber also ich habe gelacht und gleichzeitig auch ganz oft so ein ganz unangenehmes Gefühl gehabt an Fremdscham und das kann ja wohl nicht wahr sein Momenten. Aber auch eine geile Ästhetik immer wieder. Ne? Also die Ästhetik ist auch schön. Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hattest.
Ja, dass es unheimlich temporeich ist. Ne? Du hast ganz, ganz, ganz lange Sequenzen, wo viel Bewegung drin ist, wo die Kamera mitfliegt und dich mitbewegt.
Ja, absolut tolle Serie, ja. Und natürlich auch nicht nur, Bryan Cranston ist ja auch dabei, ne? In einer genialen Rolle.
Ja, einen sehr exzentrischen, manchmal sogar zugedröhnten, ja, auch Studio-Boss oder nochmal der Vorgesetzte von Matt ist, der einfach nur Kohle sehen will. Dem ist es scheißegal, ob die Filme gut, ob die was taugen. Und wenn es heißt, du machst jetzt einen Film über Kool-Aid oder über, wir haben die Lizenz zu Jenga gekauft, dann lass dir einfach ein, Barbie hat es doch auch geschafft, eine Milliarde zu machen über eine Puppe. Dann will ich jetzt auch meinen 1 Milliarden Dollar Jenga-Film haben, der an der Box-Office abräumt. Ja, und
die Kool-Aid-Nummer ist auch geil, dass er dann halt Kool-Aid als Film, er kommt mit diesen ganzen Idealen rein und will irgendwie erfolgreiches Kino und künstlerischen Anspruch zusammenbringen. Und das Erste, was passiert, ist dann, dass er halt einen Kool-Aid-Film machen muss und den dann als künstlerisch anspruchsvoll versucht. Und das ist wirklich der Wahnsinn.
Was ja so ein Erfrischungsgetränk ist, ne? So ein Instant-Erfrischungsgetränk, was auch dann eine sehr, sehr belastete Historie hat. Aber das kann man dann wirklich in der Serie nochmal nachschauen. Seth Rogen, ganz kurz nur nochmal, ist ja nicht nur Hauptdarsteller, spielt ja nicht nur Matt Renick, sondern hat auch bei allen Filmen Regie geführt. Also auch bei dieser unheimlich aufwendigen zweiten Folge zusammen mit seinem Kollegen Regie geführt, wo es darum geht, dass es alles in einem Take gedreht wurde, wo die ans Filmset fahren und da für Chaos sorgen. Ja, also wahnsinniger Aufwand auch hinter den Kulissen.
Ganz hart war auch die Folge, wo er mit seiner Lebensgefährtin dann auf so einer Veranstaltung ist und dann sie ist Ärztin. Und da trifft er dann halt auf die ganzen anderen Ärzte. Und da kommt halt voll so sein Minderwertigkeitskomplex zum Tragen.
Aber das ist doch so nachvollziehbar, finde ich.
Soll ich euch eigentlich alleine lassen? Also ihr macht mich echt fertig, wirklich. Also das Jahr fängt schon wieder an. Und ich hätte die Serie letztens beinahe, hätte ich sie angefangen. Dann dachte ich mir, nee, guckst du da doch noch mal 2 Simpsons-Folgen. Da habe ich mich wieder
falsch. Wartest du erstmal lieber die Jahreshighlights ab von Björn und von Daniel?
Ja, habe ich mich wieder offensichtlich falsch entschieden, weil ich habe die auch in meiner Apple Watchlist, aber eben noch nicht angefangen. Weil ich habe das gesehen und ich dachte, okay, das könnte dein Ding sein, könnte dir gefallen und das sieht nach einer Menge Spaß aus. Und so, jetzt weil ich weiß schon wieder nicht, wie ich muss mich klonen oder weiß ich nicht, weniger schlafen und mehr gucken und furchtbar.
Also wenn man Filmnerd ist und Comedies mag, dann kann man kaum mehr Spaß haben als hier, weil das muss man sagen, das muss ich auch anerkennen. Die Serie macht besonders viel Spaß, wenn du wirklich auch viele Anspielungen verstehst zu der Filmbranche, weil das wirklich teilweise sehr, sehr insidermäßig ist. Deswegen wird das auch, glaube ich, kein Massenerfolg. Die haben auch viele Preise abgeräumt. Aber ja, es geht dann schon auch ans Eingemachte, wenn die dann über irgendwelche Interna sprechen und was gerade in Hollywood angesagt ist. Ja. Und deswegen ist das meine Eins, meine Nummer Eins, The Studio.
Eine würdige Wahl und ein schöner Abschluss für heute.
Super.
Danke, ciao. Danke.
Alter, warte mal noch was. Wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch. Fast haben wir es geschafft.
Das war knapp.
Gerade noch mal gut gegangen. Nee, wunderbar. Also wieder eine schöne Bandbreite. Ich weiß nicht, ob ich das jedes Jahr feststelle, aber es war wieder bunt. Es war wieder viel Schönes dabei. Es waren Momente dabei. Es waren Live-Events dabei. Es war eine neue Kategorie dabei, für mich ja.
Das stimmt. Ja. Das stimmt.
So kann das doch eigentlich weitergehen.
Das hängt alles von dir ab, Daniel.
Apropos weitergehen.
Ob das so weitergeht.
Ja, das war jetzt eine sehr galante Überleitung, oder?
Ja. Wie hast du geplant?
Also nächstes Mal, darum geht's ja. Was machen wir denn im Februar? Oh, Björn hat Angst?
Freude, Angst, Stasis.
Das wird sehr klassisch. Es wird trotzdem eine harte Nuss. Micha hat mich ja im letzten Jahr mit den Top 3 Songs der 90er überrascht, weil er das einfach so rausgehauen hat. Ja, so das kam auch so von aus dem Nichts plötzlich heraus und dann dachte ich, krass, jetzt muss ich mir über so ein großes Thema Gedanken machen. Da dachte ich, ich revanchiere mich und gleichzeitig komplettiere ich so ein bisschen die Lücken, die wir jetzt in bald 6 Jahren Dreipod. Spannungsbogen kann ich. Also die Lücken, die wir so in 6 Jahren Dreipod offen gelassen haben, die füllen wir jetzt mal so nach und nach, weil was haben wir noch nicht gemacht? Wir haben noch nicht über die Top 3 Filme der 80er gesprochen.
Was, echt?
Mhm.
Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass das vielleicht einen Grund hat?
Das hat vielleicht einen Grund. Genauso wie wir, jetzt wollen wir das Jahrzehnt aufteilen? Nein. Genauso wie es natürlich einen Grund hat, dass wir lange nicht über die Songs der 90er gesprochen hat. Insofern, Micha, du warst ja
auch nachtragen, Daniel. Wirklich?
Nein. Ganz im Gegenteil. Nicht nachtragen. Du warst für mich der Eisbrecher. Du hast gesagt, wir machen das jetzt. Und dann habe ich gesagt, da habe ich dann den Mut gefasst und gesagt, gut, dann will ich auch irgendwann über die Top 3 Filme der 80er mit euch sprechen.
Okay, also Top 3 Filme von 1980 bis 84. Habe ich jetzt 89, richtig verstanden?
89.
Von 84 bis 89, okay.
Genau. Da machen wir was draus.
Aber eins kann ich dir jetzt schon sagen. Mit The Studio und Pluribus und so, das kannst du gleich wieder alles haken. Jetzt ist erstmal 80er Filme wieder angesagt, oder was?
Naja, da kenne ich ja zum Glück ganz viel. Und da muss ich vielleicht, ich weiß gar nicht, ich habe mir da selber noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, wie ich das ja häufiger tue. Muss vielleicht auch aus der Erinnerung heraus funktionieren, sodass ich dann Zeit habe für die gegenwärtigen Dinge. Aber ich habe mir auch gedacht, wisst ihr Leute, wir haben in Folge 3, damals, langes her, haben wir die Top 3 Serien der 80er gemacht und bislang nicht über die Filme gesprochen. Das kann halt auch nicht so weitergehen. Und noch ein Argument. Es ist beinahe 3 Jahre her, dass wir das letzte Mal eine 80er-Folge hatten.
Nein.
Glaubt man gar nicht.
Das kann nicht sein.
Im Titel als Themenvorgabe. Kann ja sein, dass wir über irgendwelche 80er-Sachen gesprochen haben, aber Thema und Titel, das ist fast 3 Jahre her. Und jetzt ist es mal wieder Zeit.
Okay, ja.
Ne?
Hey, ja. Challenge accepted.
Wunderbar. Die 80er sind einfach super.
Danke.
Tschüss.